Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl.
Ja, und der Winter hat sich am Wochenende über Teile Deutschlands gelegt. Ich war ja im Süden und wurde tatsächlich auch ein bisschen eingeschneit. Ich werde dann ja sofort immer so ein bisschen nostalgisch und feierlich. Ich komme dann in so eine Marzipanstimmung und möchte sofort irgendwie Dominosteine in mich reinstopfen. Christian, was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtsgebäck? Irgendwie Niederegger und Lamberts sind ja leider nicht börsennotiert.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es einen börsennotierten Hersteller von Weihnachtsgebäck gibt, aber meine Familie kommt ja aus Aachen. Damit wäre Lamberts natürlich naheliegend, aber bei allem Respekt vor Herrn Bühlbecker und was er da gemacht hat aus diesem Unternehmen in den letzten Jahrzehnten. Ich liebe Printen, aber dann doch bitte aus einer kleinen Manufaktur. Also wer auch gerne Printen ist, die Printenbäckerei Klein am kleinen Marschiertor, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Das ist jetzt unbezahlte Werbung, einfach weil das Produkt richtig gut schmeckt.
Wenn ich unterwegs bin, dann fällt mir ja auf, diese Aufrüstung bei Adventskalendern, die werden immer aufwendiger, immer kommerzialisierter. Da kann man ja inzwischen wirklich so bei Douglas oder bei Rituals oder bei anderen, soll jetzt keine Werbung sein, oder in irgendeinem Kaufhaus wirklich dreistellige Summen ausgeben für Adventskalender. Du weißt ja, Christian, ich liebe die Zellteilung im Kapitalismus. Ich bin gespannt, welchen Adventskalender ich von dir bekomme. Ich erwarte dann so hinter jedem Türchen irgendwie eine Aktie so und ich möchte endlich eine Equinor und eine Novo Nordisk von dir haben.
Ja, ich möchte auch so vieles haben. Aber also ich muss sagen, eins kann ich dir schon versprechen. Ich würde dir niemals etwas von Douglas oder Rituals so fertig gekauft
selbst gebastelt, würdest du mir was geben?
Natürlich, bei uns ist es immer selbst gebastelt. Meine Frau und ich machen das seit Jahren, dass wir uns einen Kalender selber basteln. Meistens mit irgendwie handverlesenen Sachen, die uns noch schöner aussehen lassen. Und für unseren Sohn gibt es natürlich auch einen selbst gebastelten, dieses Jahr mit allerlei Lego-Zeug. Und du kriegst von mir aber auch was, nämlich das neue Frühstücksbrettchen ist da.
Du hältst es hier gerade in die Kamera, das können Sie nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist es tatsächlich da?
Es ist tatsächlich da mit Zinswende und Ukraine-Krieg jetzt auch am Ende. Ansonsten die Message ist das dieselbe wie vorher. Es gibt ständig wahnsinnig viele gute Gründe, warum man besser nicht in Aktien investieren sollte. Aber nichtsdestotrotz, die Aktienmärkte sind langfristig gestiegen.
Das Brettchen ist da und wie viel hast du da jetzt zu Hause rumliegen?
Ich habe jetzt so 2000 Brettchen hier erstmal rum.
Also sieht so ein bisschen aus wie bei Loriot bei dir sozusagen in diesem Film.
Ja, mein Name ist Röhl und ich verkaufe hier Brettchen.
Und das ist eigentlich dein Businessmodell, ne? Dass du Frühstücksbrettchen verkaufst. Du machst nebenher, erzählst du Aktiengeschichten, um wirklich einmal im Jahr das rauszutickern.
Auf jeden Fall. Also ich bin Weltmarktführer in der Nische der aktienmarktinduzierten Frühstücksbrettchen.
Wow, das ist super.
Man muss die Nische nur klein genug
machen. Man muss sie erfinden, die Nische.
Genau,
aber ich freue mich auf das Frühstücksbrettchen. Wir müssen loslegen, weil es gibt jede Menge Programm.
Wir haben jede Menge Themen, ja. Auch wenn wir dieses Budgetchaos hier in Berlin heute außen vor lassen. Denn alles, was wir letzte Woche gesagt hatten, ist ja eingetreten. Ne? Dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF ist auch vom Karlsruher Urteil betroffen. Es braucht einen Nachtragshaushalt, für den der Bundestag die Schuldenbremse aushebeln und eine Notlage feststellen muss. Und viele Unternehmen stellen die bange Frage, wie es denn nun mit den Förderungen für die grüne Transformation aussieht.
Und Sie merken vor allem, wie viele Unternehmen davon betroffen sind. Wirklich von Heide bis Dresden. Da geht es ja wirklich um große Fabriken, die geplant waren. Und das wird tatsächlich, diese Phase der Unsicherheit ist nicht gut. Und ich hoffe, dass wir da zügig Klarheit haben.
Naja, also ich glaube, das Thema wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen, auch hier im Podcast. Deswegen schauen wir heute mal dorthin, wo es bereits eine neue Regierung gibt. Argentinien hat gewählt und der neue Präsident hat angekündigt, das Land vom Kopf auf die Füße zu stellen oder von den Füßen auf den Kopf, keine Ahnung. Wird das zweitgrößte Land Lateinamerikas also wirklich ein libertäres Labor? Und lohnt es sich, sich als Anleger dabei zu engagieren? Das ist eine der Fragen, denen wir heute nachgehen.
Und es gibt ja auch andere große Fragen, Beatles oder Rolling Stones, Apple oder Samsung, Barfuß oder Lackschuh. Beim ETF-Sparen ist das ja viel profaner, thesaurieren oder ausschütten. Also die Frage, will ich eigentlich, wenn ich spare, von den Ausschüttungen leben oder sollen die Dividenden direkt wieder angelegt werden? Und da gibt es eine Änderung. Und wenn es um Deutschland geht, sprechen wir natürlich immer gleich sofort über das Thema Steuern, wo wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, schön mal einstimmen wollen auf ein bürokratisches Monstrum, das demnächst auch Ihr Depot heimsuchen könnte.
Und zum Schluss gehen wir dann shoppen und blicken auf den erfolgreichen Turnaround von Hugo Boss, der eng verbunden ist mit dem Namen des CEO Daniel Grieder, der den Metzinger Herrenschneider wieder kräftig entstaubt hat. Aber auch für alle, die mit Smart Casual wenig anfangen können und lieber feinstes Tuch tragen, haben wir noch was im Schrank hängen, nämlich Ermenegildo Zegna.
Ländersache.
Tja, die politische Geschichte Lateinamerikas ist ja reich an merkwürdigen Gestalten, von Che Guevara und Eva Perón bis hin zu Hugo Chavez und Evo Morales. Aber einen libertären Präsidenten, das gab's noch nie. Bis jetzt, denn Javier Milei, der selbsternannte liberale Libertäre, der auf Wahlkundgebungen ja schon mal mit der Kettensäge rumhantiert hat, um seinem Kampf gegen den wuchernden Staat und die Privilegien der politischen Kaste Ausdruck zu verleihen. Dieser Milei, der hat einen historischen Wahlsieg eingefahren. Fast 56% der Stimmen konnte der Mann mit dem wilden Haarschopf auf sich vereinen. 11 Prozentpunkte mehr als sein Gegenkandidat. Und so viele Menschen haben noch nie für einen Präsidenten in Argentinien gestimmt. Und während politische Kommentatoren erschrocken Parallelen zu Populisten wie Donald Trump oder auch Jair Bolsonaro in Brasilien ziehen, also quasi das Cry for Argentina anstimmen, hat die Börse den neuen Mann in der Casa Rosada ja frenetisch gefeiert. Der Merval-Index, so heißt er in Buenos Aires, hat 40% zugelegt, denn immerhin war der Wahlsieger ja vor seiner politischen Karriere mal Chefvolkswirt von HSBC Argentinien und hat seine geklonten Hunde sicher nicht von ungefähr nach den liberalen Ökonomen Milton Friedman, Murray Rothbard und Robert Lucas benannt. Dennoch eine bizarre Persönlichkeit mit einem radikalen Programm, das ja in der Abschaffung der Landeswährung Peso und der Zentralbank gipfelt. Milei will Argentinien auf eine Dollarwirtschaft umstellen, was wahrscheinlich zum Zusammenbruch des Banksystems führen würde, Horst. Und das ist natürlich ein Thema für das Team der Wirtschaftswoche, mal zu gucken, was ist denn da realistisch, was ist populistisch und was könnte rauskommen. Und da habt ihr eine Menge recherchiert.
Ja, tatsächlich, ich fasse mal hier so ein bisschen was zusammen aus einem Artikel unseres Mitarbeiters in Lateinamerika, Alexander Busch, der das für uns recherchiert hat. Also man kann ja sagen, in 20 Jahren haben die Peronisten, die ja seither mit kurzer Unterbrechung regiert haben, nicht einen einzigen Reformversuch gewagt. Also da ging es nur um Machterhalt und Klientelpolitik mit wachsenden Steuern, Schulden, Inflation. Und immer wieder hat ja Argentinien auch eine Staatspleite erlebt. Also der soziale Abstieg der Gesellschaft ist erschreckend. Das Pro-Kopf-Einkommen der Menschen liegt heute 15% unter dem Höchststand von 2011. 40% der Menschen in Argentinien gelten als arm und 6 von 10 Kindern wachsen in Armut auf. Du hast es erwähnt, würde Milei jetzt auf Dollar umstellen, dann wären sofort alle Peso-Anleihen in Dollar. Das Banksystem würde zusammenbrechen. Und auch die Zentralbank und ihre Gelddruckerei wird Milei erstmal nicht abschaffen können, denn er wird viel mehr benötigen, um die staatlichen Ausgaben zu bezahlen. Also ist vieles auch unklar, wie er angesichts der großen Armut staatliche Hilfen kürzen will. Alle öffentlichen Tarife sind nämlich festgesetzt. Und wenn die staatliche Preisbindung aufgehoben wird, dann würden sie explodieren und damit auch die Inflation. Und diese liegt nach bisherigen Prognosen für dieses Jahr schon bei rund 120% im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man die Entwertung der letzten 2 Monate aufs Jahr hoch, dann beträgt sie bereits 300%. Also jede Menge Probleme hat dieses Land. Dann kommt man natürlich immer neben der Wirtschaft auf das Thema Landwirtschaft. Da gibt es Lichtblicke. Das Land steht nach der Dürre Anfang dieses Jahres vor einer Rekordernte. Ausländische Investoren investieren trotz der Krise in den Bergbau, in Öl und Gas. Und eine Gaspipeline, welche die Schiefergasvorkommen mit dem Zentrum des Landes verbindet, wurde gerade eröffnet. Und auch zum Beispiel Konzerne wie VW Nutzfahrzeuge installieren neue Fertigungslinien für Trucks. Also es gibt auch gute Sachen. Dann auch ganz wichtig, das Handelsabkommen, was ja zwischen der EU und Mercosur geschlossen werden soll, das hält er für überflüssig, nicht anders zu erwarten. Doch in diesen Tagen legt ja die Lula-Administration in Brasilien, legt sich voll ins Zeug, um bis Anfang September diesen Vertrag wirklich zu unterzeichnen. Also viele Fragen in Argentinien. Wirtschaft liegt da nieder, das Land schrumpft. Es ist die Frage, wie da jetzt experimentiert wird. Auf jeden Fall könnte das Argentinien eines der spannendsten wirtschaftspolitischen Experimente der nächsten Jahre sein. Muss man immer schauen, was Populisten dann wirklich umsetzen. Die Frage ist natürlich, und da kommst du jetzt ins Spiel, kann man da als deutscher Privatanleger mitmischen? Oder soll man lieber ganz die Finger davon lassen?
Jein. Also zunächst mal wird Argentinien von MSCI seit 2021 wegen der bestehenden Kapitalverkehrskontrollen ja nicht mehr als Emerging Market eingestuft, ist also dementsprechend auch nicht mehr im MSCI Emerging Markets Index enthalten. Stattdessen hat das Land den Status eines Standalone Markets bekommen, also quasi eine Investmentwelt für sich. Das sagt eigentlich schon alles. Und die Frage ist halt, ne, jemand, der libertär ist, der muss ja eigentlich für Freihandel sein, der muss für offene Grenzen sein und natürlich dann auch für Abschaffung von Kapitalverkehrskontrollen und Zöllen. Und genau das könnte natürlich dazu führen, dass Milei Argentinien doch wieder in die Liga der Schwellenländer zurückführt, was zweifelsohne immense Kapitalflüsse in das Land zur Folge hätte. Natürlich gibt's auf jeden Fall immer noch einen MSCI Argentina Index, egal wie das Land klassifiziert ist. Und obwohl Argentinien das ja bis zur Machtübernahme Peróns Mitte des letzten Jahrhunderts zu den wohlhabendsten Volkswirtschaften der Welt gezählt hat, ständig am Rand der Staatspleite laviert, inzwischen ja auch schon 8-mal bankrott gegangen ist. Also obwohl das eigentlich ziemlich verloddert ist, kann die Performance argentinischer Aktien sich selbst in US-Dollar sehen lassen. Denn inklusive reinvestierter Dividenden ging es in den letzten 10 Jahren schon vor der Milei-Rally um mehr als 100% nach oben, während der MSCI Emerging Markets auf Dollarbasis bloß 30% zugelegt hat und seit Ende 1987, dem Startdatum aller MSCI-Schwellenländer-Indizes, haben argentinische Aktien sich zugegeben mit monströser Volatilität, aber immerhin in US-Dollar mehr als verneunzigfacht, während der MSCI Emerging Markets sich nur verfünfundzwanzigfacht hat.
Die Frage ist jetzt ja mal für mich als Anleger, wie investiere ich da? Es gibt ja keinen in Deutschland gelisteten Argentinien-ETF nach europäischem Recht. Also wer argentinische Aktien handeln möchte, was muss der da machen? Also es gibt ja verschiedene ETF-Lösungen und du hast uns ja auch nochmal 2, 3 Unternehmen mitgebracht, die wir jetzt mal einzeln durchgehen wollen.
Ja, also es gibt eben keinen sogenannten UCITS-Fonds nach europäischer Richtlinie. Einzige Möglichkeit ist der in den USA aufgelegte Global X ETF auf den MSCI Argentina. Der wird nicht nur an der Wall Street gehandelt, sondern auch hier in Deutschland, zum Beispiel auf Tradegate. Ob man den aber überhaupt kaufen kann, hängt davon ab, wie die Depotbank nun konkret diese Anlegerschutzrichtlinien rund um das Thema MiFID interpretiert. Und selbst wenn das klappt, kann es auch noch steuerliche Klippen geben mit Blick auf Fremdwährungsgewinne oder Nachweis der Aktienquote für Teilfeststellung.
Klingt zu kompliziert für mich irgendwie.
Das ist ja, und also für mich ist das alles No-Go. Das Leben ist generell schon kompliziert genug. Ich kaufe keine Non-USITS-Fonds und wie überhaupt unsere Stammhörer sich ja denken können, dass ich zwar argentinisches Essen liebe, ne, schön viel Fleisch, aber bei Investmentabenteuern in der Pampa hört es dann doch auf. Aber wir können ja hier nicht nur und wollen hier nicht nur über Microsoft, Coca-Cola und Novo Nordics sprechen. Deswegen auch mal der Blick auf einige, ich nenne sie mal Gaucho-Aktien.
Ja, und ich muss sagen, ich habe auch einige dieser Unternehmen, die du rausgesucht hast, noch nie so konkret gehört. Bin mal gespannt auf die Aussprache auch, weil da geht es natürlich unter anderem um Ölkonzerne, aber auch um Agrarkonzerne. Das sind ja so 2 Themen, in die man dort investieren kann.
Ja, also spannend aus politischer Sicht ist natürlich YPF. Ich versuch's mal. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, also der zu 51% vom Staat kontrollierte Ölkonzern. Dessen Aktien werden in New York und auch in Frankfurt gehandelt. Allerdings nicht direkt, sondern wieder mit den berühmten Depository Receipts, also den aktienvertretenden Zertifikaten. Bewertung, ja, super günstig auf den ersten Blick. Fünffache des für dieses Jahr erwarteten Gewinns. Das erinnert ein bisschen an die Bewertung bei der brasilianischen Petrobras. Nur YPF mit einem Börsenwert von 6 Milliarden Dollar deutlich kleiner. Nur ein 1/15 davon, was Petrobras auf die Börsenwaage bringt, schafft YPF. Es gibt beide Unternehmen also mit rund 50% Rabatt auf die Bewertung von ExxonMobil. Die werden mit einem 10-fachen Gewinn gehandelt. Das ist sozusagen die Prämie für die politischen Risiken. Da muss eben jeder für sich selbst ausmachen, ob diese Prämie attraktiv ist. Ich habe das ja bei Petrobras schon mal gesagt. Ich kaufe prinzipiell keine Emerging Markets Aktien, schon gar keine mit staatlicher Beteiligung, denn oftmals werden solche Konzerne, auch das kann man bei Petrobras sehen, dann irgendwann zum politischen Büttel. Aber klar, wenn Milei die Vollprivatisierung von YPF angeht, dann kann da schon Fantasie reinkommen.
Ebenfalls über diese ADRs ist auch handelbar Cresut. Das ist eine eher kleine, von den gesellschaftlichen Aktivitäten aber sehr breit aufgestellte Holding mit 500 Millionen Dollar Börsenwert. Die ist vor allem im Agribusiness tätig, also die betreibt wirklich Landwirtschaft. Also dafür, was man so Argentinien auch als Klischee vor Augen hat, Weizen, Soja und Baumwolle bis zur Rinderzucht. Mehr als ein Drittel des Umsatzes stammt allerdings auch aus Gewerbe- und Hotelimmobilien und aus Investments. Also ein Unternehmen, das durchaus mit einem gewissen Hebel profitieren könnte, wenn, oder besser gesagt, falls es Milei gelingen sollte, die Wirtschaft wirklich in Gang zu kriegen und zu sanieren. Die Umsatz- und Ertragsentwicklung ist so ein bisschen erratisch, wenn man drauf schaut. Und deswegen tut man sich, glaube ich, wahrscheinlich schwer, oder wenn du da drauf schaust, würdest du dich schwer tun, da rein zu investieren, wenn das so, das ist dann eine Blackbox für uns hier, ne?
Ja, also das ist wirklich extrem erratisch, pendelt das hin und her. Man kennt das auch von etablierten Märkten, Agrarkonzerne und Finanzkonzerne. Da schwankt es, je nachdem, wie man was bewertet, auch mit den Marktzyklen immens hin und her. Also ich habe da für dieses Unternehmen, auch weil es so klein ist, kein Gefühl. Ich will aber die Gelegenheit einfach nutzen, darauf hinzuweisen, dass solche Aktien hierzulande extrem markteng sind, teilweise mit sehr hohen Geldbriefspannen gehandelt werden und zu immensen Ausschlägen neigen. Also wer das meint, unbedingt machen zu müssen, unbedingt limitieren und vorher auch mal den Markt beobachten, dass man auch so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, wie da gestellt wird, auch von den Handelszeiten her.
Wir dürfen dann natürlich nicht die mit 25% höchst gewichtete Aktie unerwähnt lassen, denn die kennt man durchaus, Mercado Libre, das ist die E-Commerce- und Payment-Plattform für Lateinamerika, ist de jure und von der Herkunft her ein argentinisches Unternehmen, das aber primär in der Nasdaq notiert ist und gut die Hälfte seiner Umsätze in Brasilien macht. Aber ein Viertel des Geschäfts kommt tatsächlich aus dem Heimatland, auch wenn das zuletzt in der Dollarbilanz wenig Freude gemacht hat. Dennoch, die Zahlen von Mercado Libre können sich sehen lassen. Nach dem Corona-Boom ist er eben nicht eingebrochen, sondern weiter kräftig gewachsen. Im dritten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vorjahr um 40% nochmal. Das EBITDA hat sich verdoppelt, der Gewinn je Aktie verdreifacht und seit 15 Jahren auf Jahresbasis immerhin ein positives operatives Ergebnis und einen positiven Free Cashflow. Also da sieht es eigentlich ganz gut aus.
Ja, das ist durchaus Qualität, die sich eben auch in der Kursentwicklung widerspiegelt, während ja die meisten E-Commerce-Aktien 80% und mehr unter ihren Hype-Hochs liegen, hat Mercado Libre sich gegenüber den 2022er-Tiefs schon wieder mehr als verdoppelt und liegt gegenüber 2021 nur noch gut 20% unter Wasser. Und klar, kurzfristig ist die Aktie nicht mehr billig, weder in absoluten Zahlen, also wir reden hier über einen Aktienkurs von 1.500 $100, noch gemessen am aktuellen KGV 56. Aber die Marktposition ist eben ein Burggraben, der es dem Unternehmen durchaus erlauben kann, auf Sicht von 2 bis 3 Jahren in diese Bewertung hineinzuwachsen. Und wenn ich zusätzlich zu meinem Lateinamerika-ETF, ja, iShares Latin America, Amundi Latin America, ich habe beide, weil früher iShares von der Bewertung her in der Total Expense Ratio zu teuer war. Wenn ich zusätzlich da noch eine Aktie aus der Region kaufen müsste, dann wäre das ganz klar Mercado Libre.
Dicke Bretter, kurze Beine.
Tja, und nun zu einem Thema, das alle betrifft. Diese Woche ist ja der erste Advent. Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Jahreswechsel. Und das ist ja für viele die Zeit, wo man auch die Geldanlagen mal auf den Prüfstand stellt. Und dabei geht es ja nicht nur um das Orakeln über die Herausforderungen des neuen Jahres oder die legendären der Kursziele der Bankanalysten. Fragt ihr die eigentlich auch ab bei der Vivo?
Also wir machen, glaube ich, dieses reine Zahlenspiel machen wir nicht. Wir beschäftigen uns natürlich mit der großen Frage, wie stelle ich mein Depot, wie stelle ich mein Vermögen im kommenden Jahr auf? Das machen wir diese Woche unter anderem mit einer Titelgeschichte. Wir machen einen großen Roundtable mit verschiedenen Investmentstrategen. Mit denen haben sich die Kollegen vom Geldressort zusammengesetzt. Aber ich glaube, man muss sich ein bisschen entkoppeln von diesen Prognosen, die ja eh keiner, es weiß ja eh keiner, wo es genau hingeht. Deswegen finde ich es mal albern, sich nur an Zahlen ranzuhangeln. Ja. Es geht aber tatsächlich um die Makrostrategien. Welche Themen muss man verstehen und wie kann man sich aufstellen dann im nächsten Jahr mit seinem Vermögen?
Ja, dazu gibt's natürlich auch strukturelle Themen, über die Anleger nachgrübeln. Und ein Klassiker bei ETF-Sparern, den kriegen wir ja auch immer wieder als Frage serviert, nämlich was machen mit den laufenden Erträgen eines Aktienportfolios? Laufende Erträge, worum geht's da überhaupt? Na klar, um Dividenden. Denn es gibt ja immer wieder Anleger, die sagen, nee, also Dividenden will ich nicht. Am besten sollen die Unternehmen so wie Alphabet, Amazon, Adobe oder auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway alle Gewinne gleich wieder ins Geschäft stecken. So eine Diskussion, so ein Glaubenskrieg, den können wir auch mal beleuchten. Aber für heute halten wir uns einfach an die Fakten. Die meisten Unternehmen schütten eben doch einen Teil ihrer Gewinne an die Aktionäre aus, weshalb ein breiter Index wie der FTSE All World trotz vieler Nichtzahler aus dem Tech-Bereich auf rund 2,5% Dividendenrendite kommt. Und wenn man der Dividende also nicht entkommen kann, dann muss man entscheiden, was man damit macht. Ausschütten oder automatisch wieder anlegen lassen, also thesaurieren. Die meisten großen Fonds wie der MSCI World oder der FTSE All World gibt es eben in beiden Varianten.
Und ich würde jetzt einige Argumente für die Thesaurierung mal zusammentragen, weil ich vermute, dass sich auch nicht alle bis zum letzten ETF Gedanken gemacht haben, ob dieses Produkt denn ausschüttet oder thesauriert. Also, das große Argument für die Thesaurierung ist natürlich der Zinseszinseffekt. Es wird ja gern diese Durchschnittsrendite von Aktien immer angegeben. Über längere Zeiträume liegt im Bereich von 8%. Das steht vermutlich auch auf deinem Frühstücksbrettchen. Aber diese Rechnungen basieren natürlich eben auf dem Total Return Prinzip. Das heißt, das sind Kursgewinne plus reinvestierte Dividenden. Selbst bei einem performancestarken Index wie dem MSCI World sollte man die Wirkung dieser Reinvestition der Dividenden nicht unterschätzen. Über die vergangenen 10 Jahre hat ein MSCI World ETF rein vom Kurs her in Euro etwa 130% zugelegt. Aber wenn man die Dividenden dazu rechnet, die reinvestiert sind, waren es 180%. Und ein thesaurierender ETF bietet einen Vorteil der Automatisierung. Ist ja auch so ein bisschen so Selbstdisziplin. Man kriegt diese Dividenden ja gar nicht erst aufs Konto. Sie sind so ein bisschen unsichtbar. Das geschieht hinter sozusagen hinter so einer Wand. Man kann diese Wiederanlage, man muss sich nicht drum kümmern. Man kommt gar nicht in Versuchung, das zu verkonsumieren. Und wird einfach praktisch in der Summe in den Fonds gesteckt, wieder in neue Aktien. Und man hat automatisch den maximalen Zinseszinseffekt. Soll ja laut Einstein das 8. Weltwunder sein. Man weiß ja gar nicht, ob er das gesagt hat. Das sind die Argumente sozusagen für die Thesaurierung. Automatisch und führt nicht in Versuchung.
Ja, aber auch für ausschüttende Fonds gibt es natürlich gute Argumente. allem vorweg die Psychologie, denn diese Ausschüttung, egal ob sie nun jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder bei manchen Fonds sogar monatlich erfolgen, die sprechen schon den Belohnungseffekt im Gehirn an. Ne? Man spart jeden Monat, verzichtet auf Konsum, um ein ETF-Portfolio aufzubauen, zweifelt vielleicht auch manchmal. Und da ist es doch schön, wenn man von Zeit zu Zeit aus eben diesem Portfolio eine Überweisung bekommt, die einem das Gefühl gibt, dass das Sparen schon einen Sinn hat. Und das
auch so ein Taschengeld für Studenten?
Ja, das ist halt auch gerade in schwierigen Zeiten, wenn die Kurse sinken, die Stimmung allgemein schlecht ist, so eine Art Motivationsstütze, um weiter durchzuhalten. Ja, ist so ein bisschen so wie diese Energieriegel, die hier beim Marathon gereicht werden. Nur beim Marathon, darf man auch nicht vergessen, futtert man auch nicht an jeder Versorgungsstation 3 Riegel, sonst kommst du nicht vom Fleck. Das will heißen, wer diese Ausschüttung immer komplett verkonsumiert, der kommt beim Vermögensaufbau eben nicht so voran wie mit einem thesaurierenden Fonds.
Die Frage ist, will man vielleicht auch gar nicht, denn irgendwann ist der Vermögensaufbau ja auch abgeschlossen und man kommt dann in die Situation, wo man nicht vom Vermögen lebt, aber zumindest ein bisschen was von dem Vermögen verleben möchte. Also man kriegt dann immer etwas und sagt, ich will jetzt gar nicht mehr ansparen. Das wird ja auch viele betreffen. Man sagt, ab wann muss ich das vielleicht sogar auch umschichten oder wann muss ich vielleicht meine Sparpläne ändern, dass ich sage, ich habe jetzt die ersten 15 Jahre in thesaurierende Fonds gespart, die nächsten 15 Jahre mache ich in ausschüttende. Das ist dann ja so die Frage, ob es da so einen Wende- oder Scheitelpunkt gibt im eigenen Vermögensaufbau.
Ja, den kann es durchaus geben, denn die Ausschüttungen sind einfach Souveränität. Ne? Wer sich die Erträge auszahlen lässt, der kann und muss wohlgemerkt selbst entscheiden, was man damit zu welchen Teilen macht. Ne? 3 Möglichkeiten. Entweder in denselben ETF reinvestieren, war ja früher immer ein Problem wegen der Mindestprovision der Banken, aber mit einem Neo-Broker-Account ist das ja kein Thema mehr. Zweitens, in anderen ETF investieren, ja, damit hat man so eine finanzielle Masse für dieses Rebalancing oder natürlich auch eine kleine Startposition für eine Cashquote, wenn man sie denn haben will. In der Vermögensaufbauphase ist es ja eigentlich kontraproduktiv, macht also nur Sinn, wenn man mit dem Geld was anderes vorhat, wobei beim dritten Aspekt der Souveränität wäre, ne? Denn da die Möglichkeit hat man ja auch einfach verleben, entweder weil man es muss oder weil man es eben möchte. Und wir leben ja nicht nur zum Sparen.
Halten wir also fest, thesaurieren oder ausschütten ist auch eine Frage des Geschmacks, der persönlichen Situation. Also ist man noch in der Vermögensaufbauphase, will man davon auch ein bisschen leben, schätzt man Selbstdisziplin oder sagt man nein, ich möchte so viel wie möglich in den Aktienmarkt stecken und möchte gar nicht wissen, was da ausgeschüttet wird. Jetzt kommt aber eine steuerliche Frage hinzu und die ist sehr wichtig und deswegen wollen wir sie mal erklären. Das ist so ein bisschen kompliziert. Es geht um ein paar Zahlen, aber wir müssen da einmal durch, wie es so schön heißt.
Ja, wobei das eigentlich schon mal ganz positiv ist, denn thesaurierend oder ausschüttend ist eben keine steuerliche Frage. Das gern gehörte Argument, ne, so, wenn ich mir meine Dividenden nicht auszahlen lasse, muss ich sie nicht versteuern und folglich knabbert auch der Fiskus nicht meinen Zinseszinseffekt an. Das gilt eben zumindest für deutsche Privatanleger spätestens seit 2018 nicht mehr. Da wurde nämlich die steuerliche Gleichstellung von ausschüttenden, thesaurierenden Fonds hergestellt und zwar durch die sogenannte Vorabpauschale.
Ein wichtiges Wort, sollte man sich merken.
Ziemlich deutsches Wort für ein ziemlich schändliches Unterfangen, denn während man ja für gewöhnlich Erträge nur versteuern muss, wenn sie tatsächlich cashwirksam aufs Konto geflossen sind, ist die Vorabpauschale eine Steuer auf Buchgewinne.
Aber die hat man irgendwie nicht wahrgenommen so als Anleger, ne, die vergangenen Jahre. Also ich habe
nee, denn die Referenz für diese Steuer ist das allgemeine Zinsniveau. Und die Zinsen sind ja jahrelang bei null oder sogar negativ gewesen, weshalb die Vorabpauschale zwar existierte, aber nicht erhoben wurde.
Genau, und das ist passé. Für das Jahr 2023 liegt der für diese Vorabpauschale maßgebliche Basiszins, der immer zum Jahresanfang von der Deutschen Bundesbank auf Basis des Investmentsteuergesetzes festgestellt wird, der liegt bei 2,55%. Das Thema kommt also Anfang kommendes Jahres auf die Agenda, also in wenigen Wochen. Und damit Anleger sich nicht wundern, wenn sie plötzlich auf Gewinne, die nur auf dem Papier stehen, Steuern zahlen müssen, wollen wir hier so einen kleinen Überblick geben, worum es geht. Wobei wir sagen müssen, das ist hier keine Steuerberatung. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig für alle Sparer. Deswegen greifen wir das Thema hier auf.
Ja, also ganz wichtig zunächst mal, erhoben wird diese Vorabpauschale nur auf Fonds und ETFs, die auf Jahresbasis im Gewinn liegen. Also wer Themenfonds auf erneuerbare Energien, iShares Clean Energy im Portfolio hat, ist wenigstens an dieser Stelle mal fallen raus.
Weil Hauptsache, die sind ja man gefallen. Hat aufs falsche Pferd gesetzt, da muss man keine Steuern zahlen.
Genau, das ist immer so. Ne? Ich sag's immer, ich zahle gern Steuern, weil das heißt, ich habe Geld verdient. Aber ne, also breit gestreute ETFs, MSCI World und so weiter, liegen ja allesamt substanziell im Plus auf Jahressicht. Das wird sich auch bis zum 31.12. wahrscheinlich nicht mehr ändern, sodass die Vorabpauschale hier tatsächlich einschlägig ist. Und aus dem ETF-Wert zum Jahresanfang 2023, dann diesen Basiszins von 2,55%, den du erwähnt hast, und dem Faktor 0,7, der ist im Gesetz so festgelegt, ergibt sich dann der sogenannte Basisertrag. Beispiel dazu, wenn die ETF-Anteile Jahresanfang mit 10.000 Euro im Depot standen, dann liegt dieser Basisertrag eben bei 10.000 mal 2,55% mal 0,7, also 178,50 Euro. Wie gesagt, immer unter der Bedingung, dass der Fonds auf Jahressicht im Plus liegt.
Und von diesem Basisertrag werden nun die während des Jahres erhaltenen Ausschüttungen abgezogen. Und weil bei den meisten ausschüttenden ETF mehr herausgekommen ist als dieser Basisertrag, fallen diese dann an dieser Stelle raus. Und das ist auch richtig so, denn die Ausschüttungen sind ja schon bei der Gutschrift versteuert worden. Und es ist ja nur recht und billig, dass keine Doppelbesteuerung stattfindet. So, wenn Sie jetzt noch nicht schwindelig geworden sind, dann rechnen wir mal ganz kurz weiter, was das konkret bedeuten könnte.
Ja, also zunächst heißt es mal, also wenn man einen ausschüttenden ETF hat, dann ist dieses Thema Vorabpauschale in diesem Jahr höchstwahrscheinlich überhaupt nicht relevant. Bei thesaurierenden ETFs hingegen bleibt der Basisertrag eben die Bemessungsgrundlage für die Steuer. Allerdings wegen dieser sogenannten Teilfreistellung von Erträgen, die in Aktienfonds nämlich bei 30% liegt, werden nur 70% der Erträge mit Kapitalertragssteuer, Soli und gegebenenfalls Kirchensteuer belegt. Und gehen wir wieder in unser Beispiel. 10.000 Euro im MSCI World, Basisertrag von 178,50. Die finale Bemessungsgrundlage sind 70% davon, also 124,95. Davon gehen nun, wenn man nicht in der Kirche ist, 26,375% an den Fiskus, also aufgerundet 32,96 €. Das ist die Steuerschuld.
Und die werden dann Anfang kommenden Jahres auch wirklich automatisch von der Depotbank abgebucht, außer man hat natürlich einen Freistellungsauftrag gestellt, denn der Sparerpauschbetrag von 1.000 Euro gilt natürlich auch für diese fiktiven Gewinne aus der Vorabpauschale. Insofern sollten alle, das wäre unser Rat, nochmal checken, ob der Freistellungsauftrag aktiv ist, ob er auch gut verteilt ist. Manche haben ja auch verschiedene Depots. Und wenn das schon ausgeschöpft ist, dann sollte man so unbedingt ein bisschen Liquidität vorhalten. Also rund 35 Euro je 10.000 Euro Depotvolumen in thesaurierenden Fonds vorhalten. Da ist man auf der sicheren Seite. Sonst rutscht das Konto ins Minus und dann gibt es furchtbare Dispozinsen. Also klingt alles ein bisschen kompliziert. Könntest du mir das auch nochmal alles auf dein Frühstücksbrettchen drucken, auf so ein Steuerbrettchen?
Ja, das ist natürlich harter Tobak und das wird Anfang nächsten Jahres auch noch für einiges an Aufregung sorgen. Aber wir wollten halt die Hörerinnen und Hörer schon mal vorbereiten und bevor sich jetzt auch Protest regt gegen eine Steuer auf fiktive Erträge, auf Buchgewinne, die ja schon in einem Jahr wieder weg sein könnten. Ganz so schlimm ist's nicht, denn alle gezahlten Vorabpauschalen werden bei einem späteren Verkauf der Fondsanteile auf die Steuerschuld angerechnet. Das ist natürlich wirklich auch gerade aus Sicht der Banken von der IT her ein bürokratisches Monstrum. Aber es hilft ja nichts. Wir können jetzt zetern, es wird davon nicht weggehen. Wir können nur das Positive sehen. Ob thesaurierend oder ausschüttend, ist ausnahmsweise mal nicht primär eine steuerliche Frage, sondern es geht wirklich um die persönlichen Wünsche und Ziele.
Aber sie ist eben liquiditätswirksam. Das ist eben neu. Man muss ein bisschen Liquidität vorhalten, um das bezahlen zu können. Das muss man, glaube ich, wenn jemand feste Sparraten hat und damit auch eng kalkuliert, das muss man im Kopf haben. Ja, es wird also ein bisschen komplizierter. Ich hoffe nur, steht das denn alles automatisch auf meiner Jahressteuerbescheinigung trotzdem?
Das wird auf deinen Abrechnungen zur Vorabpauschale stehen. Du kriegst über jeden Fonds, für den Vorabpauschale abgeführt wird, eine eigene Abrechnung dann.
Ah, super, und noch mehr Papiere einreichen bei der Steuererklärung.
Nein, das ist nur für deine Unterlagen. Und es wird am Ende in der Jahressteuerbescheinigung dann für das Jahr 2024 natürlich auch drinstehen.
Dann bin ich ja beruhigt. Aber jetzt gehen wir mal zu den schönen Themen und gehen wir einmal gemeinsam shoppen.
Das liegt im Trend.
Ja, Christian, ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Entspannung. Ich gehe jetzt so gedanklich mit dir durch eine Fußgängerzone und du hast ja öfters mal über Modefirmen gesprochen hier. Wir hatten ja schon mal das Thema Canada Goose und Moncler. Zeit für Winterjacken ist es. Du hast dich damals, glaube ich, für die Italiener, also für Moncler entschieden und gegen Canada Goose. Hast eine gute Wahl übrigens damit getroffen, kann ich so im Rückblick sagen. Denn wie stehen die Zahlen bei den beiden Marken?
Ja, Moncler, die Marke mit dem stilisierten Mont Aiguille im Logo, die lagen zwischenzeitlich schon 40% vorne, so zur Mitte des Jahres.
Also sie glänzen wie der Stoff.
Ja, hat aber zuletzt wie fast alle Luxusmarken nachgegeben. Über 12 Monate stehen allerdings immer noch knapp 10% plus unterm Strich. Canada Goose ist über 40% abgerauscht, wobei ich habe damals schon gesagt, also so viel Geld für eine Winterjacke ausgeben, das ist so eh nicht mein Ding. Ja, ich bin ja jetzt auch so nicht der Winterfan, bin froh, wenn das ganze Ding wieder vorbei ist. Aber heute soll sowieso nicht um Jacken gehen, sondern wir gucken mal auf komplette Outfits. Und da kommt ja gerade für uns Männer jetzt auch wieder eine deutsche Marke in Frage, die noch vor 3 Jahren ziemlich angestaubt war. Boss is back, kann man sagen. Und das hat viel mit dem Boss von Boss zu tun. Daniel Grieder, vor 2,5 Jahren von Tommy Hilfiger aus New York als CEO nach Metzingen gekommen.
Ja, damals hatte Boss wirklich so den Charme eines abgewetzten grauen Anzugs und hatte auch wirklich Qualitätsprobleme mit dem Stoff. Nach der ja ungestümen Expansion unter Klaus-Dieter Laas, dem Vorgänger, und dem Ausstieg des Private Equity Fonds Permira, hatte man 2016 erstmal Marc Langer zum Vorstandschef ernannt. Aber das war dann so ein Finanzmann an der Spitze eines kreativen Unternehmens. Wir hatten das auch mehrere Male hier, Christian, schon das Thema. Wir erinnern uns an Kaspar Rorschach. Ja, das ist immer riskant. Man braucht eben dann doch so ein bisschen so den Sinn für Mode. Das ging bei Boss ähnlich schief. Ja, und dann gab es die gute Nachricht, mit einem richtigen CEO lässt sich natürlich auch eine Marke wiederbeleben und schnell drehen.
Ja, schneller als man denken würde. Das erfordert natürlich Mut und Konsequenz. Und die hat Grieder vor allem bei 2 Themen bewiesen. Erstens.
Nur 2? Dann hast du sonst immer 3 Punkte.
Es tut mir leid. Ich wusste, dass es kommt. Aber es sind einfach für mich wirklich 2 Themen. Das erste ist die Ansprache jüngerer Zielgruppen. Weg vom klassischen Anzugpublikum. Ja, er hat gesagt, wir vergessen unsere bisherigen Kunden nicht. Niemals. Aber wenn man nur mit bestehenden Kunden wächst, ist man irgendwann alt und nicht mehr attraktiv, und das ist uns fast passiert. Deswegen mehr hin zu Smart Casual mit neuen und neu definierten Linien, wie beispielsweise Boss Green, Boss Camel oder Hugo Blue, wo man eben auch die Millennials und die Generation Z ins Visier nimmt. Und ich muss selber zusagen, ich bin zwar gedanklich ein Boomer, aber also was es da so bei Hugo gibt, das gefällt mir auch gut und ich habe mir tatsächlich einiges gekauft. Und das zweite Thema ist halt massive Investitionen in Inszenierung, Social Media Kooperation und Werbung. Allein in 2022 insgesamt für Werbung 288 Millionen Euro. Das sind 8% vom Umsatz und da sind die Investitionen in die eigenen Läden noch gar nicht drin. Aber genau auf diese Art und Weise hat Boss wieder Relevanz bekommen als Brand, nicht nur in der Modewelt, sondern auch beim Konsumenten.
Und all das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Der Umsatz betrug in den vergangenen 4 Quartalen 4 Milliarden Euro, also endlich in einer neuen Dimension, nachdem das Geschäft zwischen 2015 und 2019 fast stagniert hatte. Da waren es ja so maximal 2,8 Milliarden Euro. Und diese 4 Milliarden hatte sich Grieder bei Amtsantritt eigentlich erst für 2025 vorgenommen. Schön ist ja auch mal, wenn man mal Zahlen übertrifft. Ja, und jetzt hat er diesen Plan erhöht. Das Ziel für 2025 lautet jetzt 5 Milliarden Euro Umsatz. Und das scheint auch realistisch.
Ja, allerdings, das Wachstum hat seinen Preis. Mit knapp 10% bleibt die operative Marge deutlich unter früheren Werten zurück. 2010 bis 2015 hatte man mit Margen von 15-20% gearbeitet. Folglich liegt das Ergebnis, die Aktie, mit knapp 3,50 Euro trotz der Rekordumsätze noch deutlich unter den bis zu 4,70 Euro, die wir vor 8 bis 10 Jahren bei Boss gesehen haben. Kein Wunder deshalb auch, dass die Aktie das Corona-Loch zwar ausgebügelt hat bei gut 60 Euro, hängt sie aber auf dem Niveau des Jahres 2016 fest.
Also, halt mir fest, Daniel Grieder hat noch einiges zu tun, um den Aktienkurs bis Ende 2025 Dann läuft nämlich sein Vertrag aus, auf 100 Euro zu kriegen. Gelingt das, so wird kolportiert, dürfte Grieder insgesamt 80 Millionen einstreichen können, wobei mehr als die Hälfte dieser Prämie vom Großaktionär Marzotto kommen soll, der derzeit ja 15% hält. Aber Grieder hat auch selbst Aktien gekauft. Aktuell hält er 99.000 Stück und hat dementsprechend mächtig Skin in the Game, was dir ja immer sympathisch ist, wenn jemand selbst praktisch mit drin ist, nicht?
Ja, das ist ja auch schön, wenn man einen CEO hat, der jetzt nicht aus dem Nirgendwo kommt, sondern der auch schon mal eine weitgehend abgeschlossene Vermögensbildung hat, ne? Und der kann dann auch mal was raushauen, um sein Commitment zu zeigen durch Aktienkäufe. Dazu ist ja noch mit im Spiel der britische Modemilliardär Mike Ashley, der ja eigentlich Sports Direct macht und daraus einen gewissen kleinen Lifestyle-Konzern schmieden will, der ja auch bei Online-Händler ASOS mit agiert und der Optionen auf rund 20% der Boss-Aktien gesichert hat. Shareholder-Value ist also auf jeden Fall wieder ein Thema bei Boss und manchmal wiederholt sich Geschichte, ja. Und nachdem man 2010 bis 2015 kräftig optimiert hatte, war die Aktie ja sogar mal bei 120 Euro gewesen. Es geht also und Boss ist sicher keine neue Hermes, aber eine spannende Management-Story im gehobenen Segment, definitiv mit den typischen zyklischen Risiken, die wir im Modebereich immer haben, aber immerhin mal ohne China-Exposure, denn der China-Anteil an den Boss-Umsätzen, der liegt nur bei 6%, fast 2/3 der Erlöse kommen aus Europa.
Ja, wer jetzt nicht auf die Wiedergeburt der Marke Boss setzen möchte, sondern sich generell nochmal mit der Renaissance des Anzugs beschäftigt, ja, für den haben wir natürlich auch was mitgebracht und zwar nichts Geringes als die Krone des Schneiderhandwerks. Vielleicht jetzt mal abgesehen von den Schneidern, zu denen man dann in der Savile Row in London gehen kann. Die sind aber alle nicht börsennotiert und übrigens die Savile Row hat auch ein ganz eigenes Thema. Da ist nämlich auch sehr viel Flaute in manchen Läden. Ja, wir sprechen natürlich über Emene Gildo Zegna. Das ist eine Firma, wir haben sie schon einige Male erwähnt, mit viel Tradition, ist über 110 Jahre alt, in Mailand gegründet. Ja, und hat sich Ende 2021 durch die Hintertür an die Börse geschlichen, nämlich über einen SPAC-Deal.
Tja, ja, diese Börsenmantelfirmen, die einen kurzen Hype erlebt haben, den dann so mancher Glücksritter genutzt hat, um sich die Taschen voll zu machen. Aber zwischen ein paar hundert dubiosen Deals nach dem Motto mit SPAC fängt man Mäuse, gab's eben auch ein paar seriöse Unternehmen, die auf diese Art und Weise aufs Parkett gekommen sind. Und Zegna ist sicherlich eins davon, wenn auch ein verhältnismäßig kleines. Denn mit 1,7 Milliarden Dollar Umsatz ist Zegna nicht mal halb so groß wie Hugo Boss. Und dass man im Luxussegment tätig ist, das sieht man den Zahlen auch nicht wirklich an. Die Rohmarge, die liegt unter 50%, ne? Sogar Boss ist über 60. Und die operative Marge, tja, da muss man gar nicht die 42% von Hermes als Messlatte nehmen, um zu zeigen, dass Zegna noch richtig viel Arbeit vor sich hat. Burberry 19%, Prada 21%, Moncler 29% operative Marge, Zegna 12%.
Ja, ein Argument für künftig steigende Marken ist ein Deal, den Zegna mit dem Kosmetikriesen Estée Lauder gemacht hat, der ja vor einigen Monaten Tom Ford übernommen hatte. Und Zegna wird künftig in Lizenz für das gesamte Modegeschäft der Marke von der Produktentwicklung über die Fertigung bis zum Vertrieb verantwortlich sein, einschließlich der 50 Tom Ford Boutiquen. Hier dürfte dann eine andere Standardisierung, damit auch Skalierung möglich sein, als es nur bei der Stammmarke, die dann halt doch sehr stark von der klassischen Handwerkskunst lebt.
Ja, dazu hat Zegna ja schon mit der Integration von Thom Browne bewiesen, dass man neben dem ikonischen Markenerbe durchaus neue Labels und Geschäftsbereiche entwickeln und integrieren kann. Die Enkel des legendären Gründers Emene Gildo Zegna halten ja nach wie vor 2/3 der Aktien und besetzen obendrein die Schlüsselpositionen im Management. Die scheinen also durchaus in der Lage zu sein, Tradition und Expansion miteinander zu verbinden. Ist auch keine Selbstverständlichkeit. Wobei wir natürlich hier ein großes Risiko haben, sicherlich mit der Grund, warum die zwischenzeitlich auf 16 Dollar gestiegene Aktie wieder auf das Startniveau bei 11 Dollar zurückgefallen ist. Zegna erwirtschaftet über ein Drittel seiner Umsätze in China. Zwar soll der Anteil durch entsprechendes Wachstum in anderen Regionen sukzessive sinken. Man kann ja auch durchaus für China mal nicht ganz so negativ sein. Vielleicht kommt das ja auch dort wieder richtig in Schwung. Aber all das wird Zeit brauchen. Auch der Aufschwung bei der Marge, die muss man diesem Investment sowieso geben. Das ist eben das genaue Gegenteil von Fast Fashion. Es ist etwas, was für denjenigen in Frage kommt, der mit der Mode von Zegna sowieso seine Berührungspunkte hat und der sich denkt, diese Qualität muss früher oder später, wenn sie nachhaltig gemanagt wird, auch zu steigendem Shareholder Value führen.
Also welches feine Tuch legst du an und in welcher Aktie legst du an, wenn ich mal so fragen darf, to sum up?
Also in der Tat, für mich ist Ermenegildo Zegna nichts. Ja, das schaue ich mir gerne an, ist mir aber von der Marge zu weit von dem entfernt, was ich sehen möchte. Und ich habe hier ein paar Luxusaktien. Boss finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe nach dem Amtsantritt von Grieder den ersten Schwung verpasst. Bin sehr, sehr begeistert von ihm, kauf mir einiges dort bislang schon und ich gehe davon aus, dass demnächst auch die Aktie bei mir im Depot ist.
Ist eine spannende Case Study, das kann man auf jeden Fall auch festhalten. Ja, das war's für heute. Ein großer Rundumschlag haben wir gemacht. Wir waren in Argentinien, wir haben über die ETFs gesprochen und zum Schluss noch ein kleines Modespecial. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute und für diese Woche. Machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.